Knoten. Gediante in Stücke geschnitten. Da da wa. Alle. Sanchaya. Michael. Giante beendet. Ja. Und. Asya. Sein. Karmani. Kette der fruchtbringenden Handlungen. Drishti, nachdem man gesehen hat. Eva, gewiss. Atmani, das Selbst. Ishvari, beherrschende Faktor. Übersetzung. So wird der Knoten im Herzen gesprengt und alle Zweifel zerfallen in Stücke. Die Kette der fruchtbringenden Handlung, Karma, hat ein Ende, wenn man das Selbst als Meister erkennt. Erläuterung. Wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes zu erlangen bedeutet, dass man gleichzeitig auch sein eigenes Selbst sieht. Was die Identität der Lebewesen als spirituelles Selbst betrifft, so gibt es eine Menge Spekulation und Zweifel. Der Materialist glaubt nicht an die Existenz des spirituellen Selbst. Und die empirischen Philosophen halten die Unpersönlichkeit des spirituellen Ganzen ohne jede Individualität des Lebewesens für wahr. Aber die Transzendentalisten bestätigen, dass die Seele und die Überseele zwei verschiedene Identitäten sind, qualitativ gleich, aber quantitativ verschieden. Es gibt viele andere Theorien, doch all diese Spekulationen klären sich auf, zum Beispiel Krishna, durch den Vorrang des Bhakti-Yoga wahrhaftig erkannt wird. Sie Krishna ist wie die Sonne. Und die materialistischen Spekulationen über die absolute Wahrheit sind wie die tiefste Mitternacht. Sobald die Sonne Krishnas im Herzen aufgeht, klärt sich die Dunkelheit materieller Spekulationen über die absolute Wahrheit und die Lebewesen sofort auf. In der Gegenwart der Sonne kann die Dunkelheit nicht standhalten und die relativen Wahrheiten, die in der tiefen Dunkelheit der Unwissenheit verborgen waren, werden durch die Barmherzigkeit Krishnas, der als Überseele im Herzen eines jeden weilt, deutlich erkennbar. In der Bhagavad Gita 10.11 sagt der Herr, dass er, um seinen reinen Geweihten eine besondere Gunst zu erweisen, persönlich die tiefe Dunkelheit der Zweifel aufhält. Indem er das Licht rein wissend im Herzen des Gottgeweihten leuchten lässt. Weil der höchste Herr für die Erleuchtung seiner Geweihten sorgt, kann gewiss kein Gottgeweihter, der mit transzendentaler Liebe in seinem Dienst beschäftigt ist, in Dunkelheit bleiben. Er kann die absoluten und die relativen Wahrheiten aufs Genaueste erkennen. Ein Gottgeweihter kann nicht in Dunkelheit bleiben, und weil der Gottgeweihte von der Persönlichkeit Gottes erleuchtet wird, ist sein Wissen mit Sicherheit vollkommen. Dies trifft nicht auf diejenigen zu, die mit Hilfe ihres eigenen, begrenzten Begriffsvermögens über die absolute Wahrheit spekulieren. Perfektes Wissen wird Parampara genannt, oder deduktives Wissen, das von der Autorität zu dem demütig hörenden Empfänger, der sich durch Dienst und Hingabe qualifiziert hat, herabkommt. Man kann nicht die Autorität des Höchsten herausfordern und ihn zur gleichen Zeit erkennen wollen. Er behält sich das Recht vor, sich einem solch herausfordernden Geist nicht zu offenbaren, der nur ein unbedeutender Funke des Ganzen ist und sich dazu noch unter der Herrschaft der illusionierenden Energie befindet. Die Gottgeweihten sind hingegeben und deshalb wird das transzendentale Wissen von der Wissen von der Persönlichkeit Gottes am Brahma weitergegeben und vom Brahma an seine Söhne und Schüler in der Traditionsfolge. Dieser Vorgang wird von der Überseele im Innern solcher Gottgeweihten unterstützt. Das ist der vollkommene Weg, transzendentales Wissen zu erlangen. Diese Erleuchtung befähigt den Gottgeweihten in vollkommener Weise, Spirituelles von Materiellen zu unterscheiden, weil der Herr den Knoten von spiritueller Natur und Materie gelöst hat. Dieser Knoten wird Ahankara genannt und erzwingt ein Lebewesen sich irrtümlicherweise mit der Materie zu identifizieren. Sobald dieser Knoten gelöst ist, klären sich augenblicklich alle Wolken des Zweifels auf. Man erkennt seinen Meister und beschäftigt sich völlig im transzendalen, liebevollen Dienst des Herrn, wodurch man die Kette fruchtbringender Handlung ein Ende bereitet. Im materiellen Dasein schafft sich ein Lebewesen seine eigene Kette fruchtbringender Arbeit und genießt die guten und schlechten Auswirkungen seines Handelns Leben für Leben. Aber sobald man sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, wird man von der Kette des Karma frei. Alle im hingebungsvollen Dienst ausgeführten Handlungen erzeugen dann keine Reaktion mehr. Namo Vishnu Padaya Krishna. Das Schlimmste, stellt euch mal vor, ihr opfert ein Gebet und dabei zu jemandem, der da ist, und dabei blättert ihr in einem Buch und sucht noch was. Das geht nicht. Und das wollen wir deswegen auch nicht machen. So. Man bräuchte hier so ein richtiges Tischlein für all seine Unterlagen. So machen wir das. Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pratarine Nirvashesha Shunyavani Pastatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Sivashwari Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Alles fing mit einem Knoten an. Yad anudyasina yokta karma granti nibandhanam sindanti kovidastasya konaku yaskadaratim. Mit dem Schwert in der Hand, so hieß es am Montag, durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns Karma, indem sie sich an den Herr erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Wir hatten dann erklärt, was im Einzelnen dieser Knoten ist und gesagt, es sind materielle Wünsche, die sich in materiellen Tätigkeiten manifestieren, oder die da sichtbar werden und die zu einer Bindung führen. Die Bindung waren die Reaktionen, die erscheinen, wenn wir materielle Tätigkeiten ausführen. Jede materielle Tätigkeit hat ein Ergebnis. Nicht nur, wenn ich zum Beispiel eine Uhr fallen lasse, dann ist das Ergebnis, dass sie aufprallt. Jede einzelne Tätigkeit hat ein Ergebnis. Eben hat Gaurachandra laut in die Nase gepustet, um sich vor Ballaststoffen zu befreien. Es hat ein Ergebnis in der Luftturbulenz gehabt, an der wir alle teilhaben konnten. Alles, also auch das Kleinste hat ein Ergebnis. Man hat sogar auf physikalischen Sektor festgestellt, dass ein Butterfly, Schmetterling in Korea, durch sein Flügelflappen die Ursache für ein Tornado über Miami im Staate Florida sein kann, weil sich das verstärkt und weiter für die Luftturbulenz. Kam das hat auch jetzt eben die Luftturbulenz bewegt. Ich mache das jederzeit, wenn ich spreche, durch kleine Klangschwingungen. So, alles, auch das Kleinste hat ein Ergebnis bis zum Größten. Und all das schafft die Bindung, also diese ganzen Ergebnisse, in die wir verwickelt sind, die Reaktion, schafft Bindungen in unserem Leben. Ein Knoten im Herzen. Diese Knoten sind also nochmal materielle Wünsche und Anhaftungen, die aufgrund des falschen Egos nötig sind, oder nötig zu sein scheinen, und die dann zu einer Fesselung durch die Tätigkeiten führt. Diese Knoten hat eine Färbung. Eine Färbung, die uns alle schockieren wird. Das ist das Wort mit den drei Silben Sex. Sexuelle Anziehung. Wir sind in der materiellen Welt aufgrund dieser starken Wünsche, das materielle Leben zu genießen. Wir haben hierzu einen Körper erhalten innerhalb der Dualität von männlich und weiblich, sodass diese Anhaftung möglich ist. Es heißt, dass Brahma, nachdem er das Universum geschaffen hatte, feststellen musste, dass keiner angehaftet wurde. Es hat niemandem gefallen. Was ist hier los? Gesagt, es soll ja hier materielles Leben losgehen. Und das heißt, dann dachte er scharf nach und schuf die gegensätzlichen Geschlechter. Und auf diese Weise ging dann die Anhaftung los. Das ist die Realität unseres Daseins. So, dieser Knoten im Herzen ist sehr, sehr schwierig aufzuheben. Wenn man nicht ein starkes Schwert dazu nimmt. Wie am Anfang gesagt wurde, die meisten haben Angst, das Schwert in die Hand zu nehmen und zu benutzen, weil die Anhaftung tatsächlich so, so stark ist. Die ganze Welt ist gefesselt durch diese Anhaftung. In den Puranas kommt die Geschichte von Indra dran, der einst in musenhafter Stimmung auf den himmlischen Planeten umgeben von wunderschönen himmlischen Tänzerinnen war und sich in ihren Armen aufhielt, und bekam sein spiritueller Meister Brihaspati herbei und sagte: Oh, Indra nun versuchte das zu überspielen. Und Shami, komm doch zu uns. Wir erzählen gerade eine Geschichte über Indra. Indra versuchte das zu überspielen und voll sein Guru aufstellte, dass man vor, auf seine Ebene runterzukommen, sagte: Komm. Priyaspati war so enttäuscht über seinen Schüler, dass er ihn verfluchte, ein Schwein zu werden auf der Erde. Und so nahm Indra den lustvollen Körper eines behauerten Ebers ein, der seine Residenz in einer Schlammkohle nahm. Das schaffte politische Diskrepanzen auf den himmlischen Planeten. Also die Position des Königs war nicht besetzt und andere versuchten sich, was nicht gelang. Und so wurde Brahma dann gebeten, herunterzugehen zu Indra und ihn an seine himmlische Identität zu erinnern. Indra jedoch, als Brahma ihn fragte, ob er nicht zurückkehrte, sagte, er sei zu beschäftigt. Geschehen war der Knoten der sexuellen Anziehung, den er ja festbezog mit seinen Gespielinnen, schlammbedeckt wie sie waren, hatten sie doch eine seltene Faszination auf seine sexuell besessene Psychologie. Und so genossen wollte er das Leben weiterhin genießen und nicht zurückkehren in die himmlischen Residenzstätten, die er bewohnte. Das ist das Beispiel, was gegeben wird für Anhaftung, wodurch man seine Originalposition, seine spirituelle Position vergisst. Genauso wie Indra in diesem Beispiel, sind auch wir Bewohner einer ganz anderen Dimension. Wir haben Zugang zu ganz anderen Freuden und Erfahrungen. Doch durch den Knoten im Herzen, der Anziehung an diese materiellen Dinge, betrügen wir uns und die anderen ebenfalls um unseren spirituellen Genuss. Sigmund Freud stellt eine Frage: Können wir glücklich werden? Und er sagt, nein. Dann stellt er aber die Frage, ja, aber wie steht es mit Sexualität? Können wir nicht durch Sexualität glücklich werden? Er hat diese erste Frage, können wir glücklich werden, im Kontext der Zivilisation gestellt. Er hat dann aber eine andere Frage, die er auf den Sex richtete, gestellt. Und er sagte auch nein. Denn, so seine Analyse, wir können niemals unsere Wünsche in dieser Tätigkeit erfüllt bekommen. Es braucht einen jugendlichen Körper dazu, der vergänglich ist und bald rausgeht, aus unserer Sicht. Und man macht sich völlig abhängig in seinem Genuss von einer anderen Person, deren Gemütswankungen man ausgesetzt ist. Das sind die drei Gründe, die ich erinnern kann, die er als Antwort gibt. Deswegen, so stellt Sigmund fest, weil das den Menschen bekannt ist, verdrängen sie ihre Wünsche nach dieser Art von Sinnenbefriedigung. Das heißt, sie supplementieren sie und versuchen sie auf einer feineren Ebene zufriedenzustellen. Auf der Ebene der Kunst, der Kultur. Bach und Hesse und Hölderlin haben viel davon praktiziert. Den feinsinnigen, feingeistigen. So supplementiert sich dieser Wunsch zu genießen, der auf der grobstofflichen Ebene frustriert bleibt und er taucht in einer verfeinerten Form auf der feinstofflichen Ebene auf. Doch ach, so sagt Sigmund, dieser supplementierten Freude fehlt es an der Intensität der grobstofflichen Ebene. Nicht? Auch wenn man ein schönes Hesse-Gedicht liest oder eine schöne Bach-Fuge hört oder eine tolle Hölderlin-Sammlung gelesen hat, wo man irgendwann fragt man sich, wo ist meine Handfeste jetzt? Srila Prabhupada beschreibt diesen Zustand der Unzufriedenheit mit sublimierten Freuden mit dem Beispiel eines Geiers, der sehr hoch fliegt, in hohen Sphären, aber angehaftet bleibt auf das, was unten liegt, nämlich das faulende Stück Aal. Ja, wir haben schon sehr leuchtende, auffällige Bilder in unserer Philosophie. Da muss man zugeben, es fällt einem auch auf als Vortragsgebender. So hoch liegt er, aber so nieder ist sein Geschmack geblieben. So können wir sehen, dass es nicht so einfach ist, durch Sublimierung und die verfeinerten Künste den Knoten im Herzen zu sprengen oder zu lösen. Das ist nicht möglich. Wir sind gebunden durch unsere materielles Tun in dieser Welt und durch die Ergebnisse, die sich auf dieses Tun richten. Deswegen sagen uns die Schriften seit unvordenklicher Zeit, dass wir aufwachen sollten von dem Traum der materiellen Anhaftung, der illusionär und unzufriedenstellend ist. Und sie raten uns, den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes anzunehmen, denn, so heißt es, dieser Vorgang ist in der Lage, diesen Knoten zu sprengen. Ich möchte euch gerne aus der Brahma Sanghita einen entscheidenden Schlüsseltext vorlesen. Yasvindra Gopamara Vindra Mahos Vakarma Bandhanurupa Bhaja Bandhanurupa Falabhajana Matanoti Karamani Nirati Kintu Chabakti Bhajam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, der alle fruchtbringenden Handlungen an den Wurzeln aufbrennt. Er tut dies für diejenigen, die vertieft sind in Hingabe, gibt aber allen anderen völlig unparteilich die Früchte ihrer eigenen Tätigkeiten, und zwar in Entsprechung zu ihren vorangegangenen Tätigkeiten. Dies trifft zu im Falle des winzigen Insektes, welches den Namen Indragopa trägt, und auch für den großen König des Himmels, nämlich Indra. Also die Gesamtpalette aller Lebewesen, die winzig kleinen Insekten bis hin zu Indra mit einer unglaublichen Power sozusagen, unterliegen der Bindung des Karma-Gesetzes, des Knoten im Herzen. Doch für diejenigen, die sich ihm hingeben und vertieft sind, in hingebungsvollen Dienst, löst Krishna diesen schrecklichen Gordensknoten, wenn ihr so wollt. Wie passiert das, diese Lösung? Nun, das eine, was geschieht, ist, dass die Karma-Samen im Herzen frittiert werden, sodass sie nicht sprießen können. Srila Prabhupada gab das Beispiel von Chickpeas, Kichererbsen. Wenn man die sät, sprießen sie und geben Geburt zu einer Pflanze. So werden auch die Reaktionen, die jetzt in Form von Samen in uns drin sind, die noch nicht aufgegangen sind, zu gegebener Zeit aufgeben. Allerdings nicht, wenn wir sie rösten. Durch hingebungsvollen Dienst, hingebungsvoller Dienst ist der Karma-Röstvorgang. Es gibt so schöne Formulierungen. Das ist der karmische Röstvorgang. Sie mögen karmischen Reaktionen mögen noch. Es mag so sein für den Devoti, als sei der Karma da, aber es ist ganz und gar anders. Ich kann mich deutlich daran erinnern, in meiner Jugendzeit den intensiven Wunsch gehabt zu haben, mit dem Motorrad durch Afghanistan zu fahren. Das war solch ein Wunsch. Ich habe mir Wünsche, also erstmal Abenteuerbücher zugelegt, um zu wissen, wie man überlebt in Afghanistan. Dann habe ich das Buch rausgebracht, gelesen, Zen, die Kunst, ein Motorrad zu reparieren, nicht? Oder so. Zu warten, ja. Nicht? Das war, es geht darauf hin, im Augenblick, die Gymnastik des Augenblickes ist es, wo man im Augenblick, also immer den Klimmzug zur einem Bewusstsein erreicht. Und alles Mögliche. Survival-Kits und so weiter. Sogar, ich weiß noch, ein Tomahawk habe ich mir damals von meinem Taschengeld geleistet für eventuelle Begegnungen mit anderen Religionen. Also ich hatte von Muslim-Fundamentalismus gehört. So, und alles Mögliche. Es war in meiner weltlichen Zeit. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, einmal, das ist also mein Beispiel aus meinem eigenen Leben, einmal Jahre später saß ich in Afghanistan umringt von einer Herde von Dromedaren. Und es war ein männlicher Dromedarfürst da, umgeben von weiblichen Schönen, und der war beunruhigt durch meine Gegenwart. Das war also nicht ein bisschen aggressiv, hat so geschnaubt, was ich denn wollte, was ich denn mir anmaße und so weiter. Und ich habe gedacht, in dem Augenblick ein bisschen Angst gekriegt natürlich, und habe dann gedacht, guck mal, das ist eigentlich, was du dir gewünscht hast. Ein Abenteuer in Afghanistan. Mal sehen, wie das ausgeht. Und zu dem Zeitpunkt war ich Devotee gewesen und habe Zuflucht gesucht bei Krishna, weil es wirklich brenzlig war. Die sind ganz schön wild, die Dromedare. Und habe einfach die Augen geschlossen und angefangen zu chanten. Nicht agitiert, nicht so, sondern Krishna, Krishna. Bis die weg waren, die Dromedare. Weil Krishna ja im Herzen eines jeden präsent ist und die Wege aller Lebewesen lenkt auch des Dromedarfürsten. So, damals dachte ich mir, siehst du, hier sind wohl noch deine Wünsche in Erfüllung gegangen, aber diese sehr gefährliche Situation ist nicht zugetroffen. Und so gibt es zahlreiche Leben, also Fälle im Leben eines Devotees. Mit 30 Jahren zum Beispiel war mir ein Tod angesagt, so um die 30 Jahre, durch Horoskop und durch verschiedene Sachen. Ich möchte da nicht so ins Detail gehen, aber es gibt ja verschiedene mystische Traditionen, die Einblicke in Zukunft nehmen. Und ich weiß damals noch, ich fiel vom Operationstisch herunter vor Schmerz. Das war nach der, ihr kennt alle nur den ersten Teil, nämlich die zweite. Es ist in einem Freundeskreisbrief entschieden, diese Out-of-Body-Experiences, die ich haben durfte. Aber ich musste ja noch ein zweites Mal operiert worden, weil die einen Fehler gemacht hatten. Und das war sehr, sehr höllisch. Und ich weiß noch, ich lag auf dem Boden, das war vor der Anästhesie und krümmte mich vor Schmerz. Und in einem lichten Augenblick wusste ich, das ist jetzt, wo du karmisch dein Körper hättest, also aufgeben musst. Mal sehen, was passiert. Es war mir sehr klar in dem Augenblick, das ist der Augenblick deines Todes. Durch dein Karma. Aber ihr seht, Unkraut vergeht nicht. Das sitzt noch hier. Das sind Beispiele aus einem praktischen Herangehen in spirituelle Philosophie. Das Karma macht noch so, wir mögen noch Schatten sozusagen unseres So-Seins erfahren, unserer Bedingtheit. Der physische Körper ist der gleiche geblieben. Aber die Auswirkungen, die karmischen Reaktionen sind geröstet, die sprießen nicht. Das ist der Vorgang, wie es passiert. Und wie passiert das? Nun, es passiert durch die Gegenwart Krishnas im Herzen. Wie ihr euch erinnert, ist der ganze Vorgang der Bhakti dazu bestimmt, das Bewusstsein zu läutern, dass Krishna im Sitze des Herzens manifestiert wird. Und Krishna löst den Gordenknoten des Karmas. Krishna macht das. Er sagt das eindeutig in der Bhagavad Gita, in dem bekannten Vers Sarvadamang Parichatya, nicht? Er sagt dort, fürchte dich nicht, ich werde dich vor deinem Karma beschützen, wenn du dich mir hingibst. Sri Krishna macht dieses Unmögliche möglich, dass nämlich diese karmischen Reaktionen mit einem Male aufgelöst werden. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von Krishnas Barmherzigkeit, indem er sagt, wenn jemand gefangen, ich habe ihn das sogar aufgeschrieben, obwohl du durch das Gesetz zum Tode verurteilt sein magst, so kannst du doch, wenn du um Gnade bittest, beim König oder Präsidenten von ihm entschuldigt werden. So kann auch Krishna diese karmischen Reaktionen einfach über das Gesetz erhaben machen. Manchmal hört man davon, dass zum Beispiel in fremden Ländern Menschen sitzen und einer der Willkür der Gesetzgebung oder der Anwendung der Gesetzgebung ausgesetzt ist. In Thailand zum Beispiel hört man oft davon, dass Menschen, die Drogenvergehen machen, also und seien sie nur leicht, ganz schlimm bestraft werden als Abschreckung. Und in der Vergangenheit, ich weiß nicht wie viel zurück, hörte man sogar von Todesstrafen. Nicht? Aber wenn sie begnadet wurden, wurde das alles aufgelöst. Das ist unsere Chance sozusagen, dass Krishna im Herzen erscheint und uns begnadet sozusagen. So ist es möglich, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Du kannst nicht in die spirituelle Welt gehen, solange du nicht völlig die Karmasamen aufgelöst hast oder diesen Gordenknoten aufgelöst hast. Das ist nicht möglich. So durch Krishnas Barmherzigkeit wird das erledigt. Oder wird das erledigt, klingt nicht so gut, wird das gemacht vom höchsten Herrn. Es gibt verschiedene Gründe. Wir sollten uns deswegen dem einzig und allein dem hingebungsvollen Dienst zu Krishna in unserem Leben zuwenden. Wir haben unser Gesicht abgewendet von Krishna seit unvordenklichen Zeiten. Jetzt müssen wir es langsam wieder hinlenken. Es bestehen verschiedene Gründe dafür. Der erste Grund ist, Krishna ist im Herzen, er wartet darauf. Er ist nicht unbeteiligt, er wartet darauf. Der zweite Grund ist, er ist eine sehr liebenswürdige Persönlichkeit. Ein anderer Grund ist, hingebungsvoller Dienst ist voller Glück. Ein weiterer Grund ist, es ist die letztendliche Wirklichkeit. Ein anderer Grund ist, dass Krishna transzendentale Eigenschaften hat und sein Devoti versorgt mit allem, was er braucht. Nur einige Gründe von Jiva Goswami, ich wollte es noch vorlesen. So, deswegen, liebe Devotees, liebe Freunde Krishnas, lasst uns unbedingt diese einzigartige Möglichkeit ausnutzen. Das Ferienlager kommt zum Ende und unser entweder reformierter hingebungsvoller Dienst oder unser Eintritt in den hingebungsvollen Dienst sollte zu einem glorreichen Anfang kommen. Das ist, was ich heute Morgen sagen möchte. Ich möchte ein bisschen kürzer mich fassen als sonst. Habt ihr irgendwelche Fragen, die euch zu diesen Themen bewegen, auf dem Herzen legen? Alex? Schwachsinn ist, ja. Ein müßiges Gekläre, sagt er. Ja. Durch das Alter bin ich ein bisschen. Auch auf Bach zutrifft. Mit dem Vergleich wollte ich zwei Dinge bewirken, zu zeigen, wie stark die Anhaftung ist, auch wenn man sich in den höchsten Höhen befindet. Ich kann nichts sagen über Bachs Knoten im Herzen, wie weit es ihm gelungen ist, sexuelle Anhaftung. Also er war verheiratet, man müsste seine Frau da mal fragen. Nicht, ne? Also jetzt lebt er nicht mehr. Was ich sagen wollte, selbst wenn es sublimiert ist und man sich in der Erscheinungsweise der Tugend mit göttlichen Bildern beschäftigt, bleibt der Knoten doch sehr hart, wenn man nicht im hingebungsvollen Dienst zuwendet. Ich weiß, die Frage, die sich stellt, ist, was machen wir denn mit unseren Anhaftungen an die westliche Kultur, an Bach,
Beethoven, Mozart und die ganze schön geistige Literatur. Die Sache ist, Vorsicht, die Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft sind sehr, sehr verbreitet in diesen Dingen. Prabhupada sagte einmal zu den Philosophen und zu den Sachen, ihr Gottesbewusstsein ist das Maß ihrer Ernsthaftigkeit. So, je nach, aber ich würde sagen, wir können, was Gottesbewusstsein gilt, nicht von Bach lernen. Das sind fromme Menschen und wir können vielleicht, doch eines können wir lernen, natürlich ernst zu sein. Diesen Menschen ging es sehr ernst um etwas. Die wollten Gott näher kommen und so weiter. Und sie haben auch einiges dabei, sie haben tugendhaft sicherlich gelebt. Müsste Bach aber dann kommen wieder diese Dinge, Fleisch essen. Bach hat auch Fleisch gegessen. Wie bitte? Ja, aber hat gemordet. Wenn ich zum Beispiel in einem Kulturkreis groß werde, wo es angemessen ist, Kinder zu schlachten, gibt es. Also Andy Warhol hat es gemacht, New York, Avantgardistin, okay, Embryos zu essen. Es ist trotzdem blöd. Auch wenn ihnen das nicht so klar ist und sie das im Kunstbegriff als prägen, trotzdem blöd. Ihr hört, es weht ein anderer Wind vom Vyasasan, nicht? Ja, ist mir auch klar. Wir können eines lernen, die Eigenschaften, dass man ernsthaft nach Gott forscht, das können wir lernen. Spirituelle Praxis, jedoch, das müssen wir lernen von der Sampradaya. Wir können von allen Menschen etwas lernen, auch die etwas, und sicherlich von solch gottbewussten Menschen, aber es hat ihnen an Wissen gefehlt und sie haben erhebliche Schwierigkeiten. Vielleicht ist Bach in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein wiedergeboren worden und macht weiter. Vielleicht ist er ja Krishna-Prema, der eine Gesinnungswandel hat und sich mit zum Beispiel Krishna Prema ist ein wirklich guter Musiker, kann man wirklich sagen, und ist sehr, sehr fromm als Individuum. Sehr, hoffentlich ist er nicht da. Ist ein sehr pious Person, nicht? Sehr fromm, sehr tugend. Also die Ärzte zumindest. Vorsicht vor diesen westlichen Versuchen. Die sind durchsättigt von den niederen Erscheinungsweisen. Wir müssen gucken in unserer eigenen Kultur, was da ist, in der spirituellen Kultur der Vaishnavas. Und dort werden wir mit Sicherheit diesen Gefühls, diesen Erscheinungsweisen bewahrt werden. Wir müssen unsere Tradition erben, Besitz ergreifen von ihr und werden dann in jeder Hinsicht unsere Neigung erfüllen können. Ich will damit nicht sagen, dass ich war jetzt nicht in den Vorträgen Hölderlin, Hesse und Bach. Ich weiß, dass die Vorträge sehr gut sind und vor den Devotees sehr gut gemacht und ich kenne einige der Ideen und habe selber auch ein Interesse zu sehen, das Gottesbewusstsein aufzuspüren. Es geht mir darum zu zeigen, wo lernen wir? Wo orientieren wir uns? Das uns inspiriert, dass überall Gottes Hand wirkt, in allen Gemütern Inspirationen sind und der Blick nach Osten geht. Das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, um uns ein bisschen auch zu erlösen aus unserer Anhaftung an weltliche Dinge. Wir müssen letztendlich unseren Blick auf das Transzendente richten. Die schauen dahin, die reden davon. Wir haben die Möglichkeit, es zu praktizieren. Sugriva. Ja. Nein. Wenn mir etwas widerfährt im Leben, auch Dinge, die ein bisschen leidvoll erscheinen, denke ich, das ist Krishna, der mir diese Ergebnisse, der mir das gibt und nicht das Karma, ist das vermessen. Es ist so, dass Krishna unser Karma benutzt und Krishna Karma draus macht. Mit anderen Worten, er nimmt Dinge, die du verursacht hast, und gibt sie dir in einer solchen Weise, dass du daraus etwas lernen kannst. Nämlich meistens Krishnas, die generelle Lektion, die Krishna erteilt, ist, dass wir unsere, die Restspuren an Anhaftung, die wir alle noch in unserem Herzen tragen, aufgeben können. Es ist Krishna, der das Skalpell führt und nicht die materielle Natur. Die sagen, das ist dein Karma. Stimmt zu einem gewissen Teil. Yes, du hast es verursacht durch deine... Aber da ist der Krishna-Faktor, der es benutzt, um dir etwas zu zeigen. Denk mal darüber nach. Der Devote denkt so. Ich leide jetzt. Eigentlich hätte ich viel mehr leiden sollen durch mein Karma. Krishna ist so gütig, dass er das Ausmaß der Reaktion reduziert hat und mir das jetzt gegeben hat. Und Sanatan Goswami führt dann aus, das jetzt gegeben hat, dieses spezifische, das ist Krishna. Zum Beispiel, wenn wir uns, mir fällt jetzt gerade was ein aus dem Ferienlager, die Bodhis sind krank geworden hier. Ein Devotee hat sich den Knöchel verstaucht oder den Zeh verstaucht oder ein anderer hat sich vielleicht geschnitten in den Daumen. Das passiert also mir regelmäßig, wenn ich Gemüse schneide. Man sollte denken, ich hätte noch viel mehr. Aber Krishna ist so gut. Und man sollte versuchen rauszufinden, was spezifisch will mir Krishna zeigen. Wo spezifisch kann. Und meistens kommt, wenn man ernsthaft fragt, eine Antwort aus dem Herzen. Man weiß da plötzlich. Und dann ist ja oft die Lektion vorbei. Ich weiß einmal, als mir der Kopf zersprengt ist, im Krankenhaus mit dieser Typhuserkrankung, das Schlimme war, niemand wusste, was es war. Die haben alles ausprobiert. Ich kam mir vor wie ein Ausprobiertier. Und er hatte schon gerötete Haut von der Medizin, also Ausschlag, weil das alles nicht griff. Das war alles nicht da, weil Typhus, wer denkt daran, dass Typhus im Westen passiert? Also da Geschlechtskrankheiten, ja, da ist man sofort drauf gefasst. Aber und was weiß ich, was gibt's noch so? Nierenvergiftung und so. Aber Typhus. Und für 5 Wochen, das war das Schlimme, 5 Tage, kam keine Medizin. Und irgendwann, am Ende, zuerst war ich einfach ganz dall und konnte nicht nach der, aber als es wirklich ernsthaft wurde und man nicht mehr schlafen konnte und nicht mehr wachen konnte, nicht liegen konnte, nicht mehr gehen konnte, einfach schachmatt war, warum, was muss ich jetzt lernen? Und dann habe ich gesehen, was das für eine Lektion war. Also wurde mir dann, bin sehr tief, warum mache ich was verkehrt? Was ist immer wieder? Bin dann hin und in dem Augenblick plötzlich kam die strahlende Krankenschwester mit einem Tablett mit so großen Pillen und sagte, Typhus, wir haben's, schlucken, bald ist es weg. So. So, ich bin überzeugt von dieser Erfahrung, dass wir einfach denken, okay, die Vodis haben recht. Aber dazu muss man noch den Krishna-Faktoren addieren. Und dann hat man die ganze Wahrheit. Jürgen? Ja. Srila Prabhupadas Leid hat er einmal selber erläutert mit einer sehr schönen Analyse. Ich möchte euch das sehr gerne vorlesen. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen der spirituelle Meister Leid erfährt. Total interessant. Hier. Wenn es einen Kampf gibt zwischen zwei kriegerischen Parteien, muss man damit rechnen, dass es eine Niederlage gibt. Euer Land, das sprach Amerika an, und die westliche Welt im Allgemeinen befindet sich völlig unter dem Griff Mayas, der Erscheinungsweisen der Naturen, vornehmlich Leidenschaft und Unwissenheit. Und meine Kriegserklärung gegen Maya ist eine große Schlacht gewesen. Maya sah, dass ich innerhalb eines Jahres erfolgreich war, sodass so viele ernsthafte Anhänger wie ihr und auch andere dazugestoßen sind. Es war also eine große Niederlage für Maya. Dass die Jugendlichen aus dem Westen unzulässige Sexualität aufgeben, Berauschung, Fleischessen, Glücksspiel, ist mit Sicherheit eine große Niederlage für Maya. Deswegen nutzte sie die Schwäche meines Alters aus, indem sie mir einen Todesschlag versetzte. Doch Krishna rettete mich. Das war kurz nach einem Herzinfarkt in New York. Deswegen solltet ihr Krishna mehr denken, als Maya zu lobpreisen für ihre Kraft. Soweit ist meine gegenwärtige Gesundheit betrifft, glaube ich, dass ich auf dem aufsteigenden Ast bin. So wie ich ein bisschen fit bin, werde ich zum Schlachtfeld zurückkehren und in eurer Mitte sein. Das ist ein Grund. Maya greift einfach an. Ein anderer Grund ist, den Prabhupada vertraulich offenbart hat, dass der spirituelle Meister für Schüler verantwortlich ist und leidet anhand deren Verfehlungen, die sie tun. Das ist ein anderer Grund, für den spirituellen Meister krank zu werden. Noch ein anderer Grund ist, dass Krishna diese verschiedenen Faktoren manchmal zusammenführt, um zu zeigen, wie ein Devotee sich verhält. Acharya heißt jemand, der durch Beispiel lehrt. Zum Beispiel nennen wir in unserem Gebrauch über das was Srila Prabhupada verscheiden, sagen wir, seine letzte Lektion. Prabhupada rief alle Devotis an sein Sterbebett und ganz losgelöst zeigte er ihnen, wie man stirbt im Krishna-Bewusstsein. Einmal zum Beispiel haben wir Prabhupada delikaten Körper, der Prabhupada hatte für 6 Monate keine Nahrung, keine richtige Nahrung mehr zu sich genommen, ab und an mal einen Fruchtsaft oder so. Und Prabhupadas Körper hatte dann eine Schwellung und wir haben da Calcium-Sodium-Puder oder so, ich weiß nicht genau was für ein Puder, so ein weißes Puder drauf getan, den ganzen Körper, um das zu reduzieren, die Schwellung. Und Prabhupada prustete dann plötzlich los und da schnaubte eine und sagt, jetzt sehe ich aus wie Lord Shiva, ganz weiß. Nicht? Also völlig losgelöst. Und so. Er hörte den Kirtan die ganze Zeit, das warte um die Kirtan und sagte dann zu uns ganz oft, denkt nicht, dass ihr es nicht bei euch so sein werdet. Auch ihr müsst sterben. Acharya. In jeder Lebenslage. So, Prabhupada hat auch gezeigt, wie wir mit Krankheit umgehen. Er ließ sich durch die Krankheit nicht spüren, was seine hingebungsvolles Dienen betraf. Und hat zum Beispiel seine Schüler unterwiesen, auch wenn man lange Zeit krank ist und man vielleicht so auf eine depressive Schiene kommt. Ach, immer mir und mein Körper und so weiter und so fort. Kann man sehr am Krishna-Bewusstsein auch Mängel erleiden. Nicht? So hat Prabhupada dann gesagt, in Vrindavan, wo die Bodhis so leichte Krankheiten haben, so die typische Durchfallerkrankung, die jedem widerfährt, der dahin geht. Also da spült jeden durch dort. Nicht? Und die Devotees waren dann so besorgt, oh, jetzt bin ich krank, jetzt kann ich nicht mehr aufstehen und nicht zur Arbeit gehen. Prabhupada hat gesagt, sie sollten mit Bahren auf einer Bahre zum Tempel getragen werden, um eben zu lernen. Yes. Man muss tolerieren im Leben seine Krankheit oder dieses körperliche Ungemach und weiter machen mit seiner eigentlichen Pflicht des umgebungsfreien Dienstes. Ein vierter Grund, der gegeben wird, wenn der spirituelle Meister krank ist, dass er so seinen Schülern eine Möglichkeit gibt, für ihn zu sorgen. Ishvara Puri gibt das Beispiel. Dem diente Madhavendra Puri auf sehr vertrauliche Art und Weise. Jetzt hast du so viel für uns getan, jetzt tun wir was für dich. Fertig. So, das sind vier angelegene Antworten. Gut. Jetzt haben wir 10 Minuten nach 9. Krishna Chandra wird vielleicht noch kurz uns einen Überblick geben, was wir heute alles noch an Höhepunkten erleben. Ich wollte nochmal sagen, es ist eine sehr schöne spirituelle Atmosphäre wieder. Ihr seid wirklich ein sehr nektarhafte Devotees und wirklich sehr neidisch. Wir sind ja regelmäßig Ferienlager. Also zehnte, sagtest du, oder? Zehnte Ferienlager. Es wird eigentlich immer schöner und intensiver, weil die Gäste, die wir haben, sehr nice. Und es gab ein Ferienlager zum Beispiel, wo Gäste anfingen im Klo Haschisch zu rauchen. Das war irgendwie nicht so gut für die spirituelle Atmosphäre. Also hier ist es aber sehr nice in dem Sinne. Gut, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.